drum im Leben, sie wird es immer geben, solange der Globus sich noch dreht, solange unsere Welt besteht.
Recht herzlich willkommen, liebe Musikfreunde, zu einer weiteren Ausgabe von Musik ist Rumpf, der weltbesten Musiksendung im Internet. Und heute ist es wieder soweit. It's Stargast time. And ladies and gentlemen, when I say it's star time, and when Max Conrad, my perfect companion, says it's star time, Max, please say it's star time.
It's star time.
Then it is star time. Und hier ist sie, liebe Freunde, hier ist die Unglaubliche, die Charmante, die wahnsinnig Attraktive, die unglaublich Kluge. RTL hat sie einmal die schlauste Frau der Welt genannt. Das wäre normalerweise früher eine Beleidigung gewesen, heute ist das tatsächlich eine Auszeichnung, denn sie ist wahnsinnig schlau und sie ist nicht nur wahnsinnig attraktiv, sie ist auch eine meiner besten Freundinnen und sie ist verdammt lustig. Sie ist eine der lustigsten Frauen Deutschlands. Hier ist sie, die großartige Lisa Feller. Lisa, bitteschön!
Gott, ich wollte ja gar nicht mehr, dass es aufhört. So
ja,
viele
ich
nette
auch nicht.
Sachen. Ja, ich freue mich sehr, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung, ihr Lieben.
Das war ja überfällig. Ey, wir haben ja wirklich hier, also mit Frauen, was wir uns mit Männern hier. Das war ja alles schon fast toxisch, oder Max?
Absolut. Also ich habe gesagt, endlich. Ich habe ja immer, ich bin ja in so einem Alter mit 36. Ich warte ja auf den Moment, wann ich so in die Kategorie abdrifte, so eklige alte weiße Männer. Und ich warte täglich drauf, ne? Wo man sagt so, oh Gott, sperrt die weg, die gaffen nur noch, die machen nur noch doofe Witze. Und hatte jetzt schon, nachdem wir die ganze Zeit hier Podcast immer nur männliche Gäste hatten, habe ich gedacht, okay, es hat sich langsam eingeschlichen, aber es gibt noch Hoffnung für uns. Lisa, du bist hoffentlich nicht nur die Erste und wirst auch nicht damit die Letzte bleiben an weiblichen Stargästen oder Stargästinnen, wenn man sagen möchte. Ja, mich freut es absolut und es ist wunderbar, dass du da bist.
Dankeschön.
Deine Auswahl, deine Songs, die du gestern Nacht geschickt hast, habe ich gedacht, ja, es ist eine Frau. Gott
ja.
sei Dank. Endlich. Endlich kommt da mal was auf hier. Und ich ist super. Ich habe so geschmunzelt. Ich fand es so gut. Deswegen ja. lass uns nicht alle auf die Folter spannen, sondern lass uns gleich mit deinem ersten Song beginnen. Was schenkst du uns hier ein? Was gibt es? Was ist der Soundtrack deines Lebens? Was hat dich bewegt? Welche Musik hat dich in den letzten 35 Jahren deines Lebens bewegt? Oder wie alt bist du? 34 erst? Ich weiß
naja.
es nicht.
Ich habe
ja.
erst mit 20 angefangen, Musik zu hören. Hallo!
Also erzähl mal, liebe Lisa.
Ja, ich finde das ja auch immer total spannend, wenn man so anfängt zu überlegen, dann fällt einem erstmal auf, wie sehr Musik einen begleitet im Leben und dass man eigentlich 1000 Lieder aufschreiben könnte, weil man dann denkt, ah, das war doch das Lied und da habe ich doch dazu getanzt und dann war das und dann war das und dann war das. Und was ich total spannend finde, dass einem viel mehr zur Jugend einfällt als jetzt. Ich hätte zu meiner Pubertät und vielleicht noch Anfang Studium, hätte ich diverse Lieder aufschreiben können. Und in den letzten Jahren dachte ich, so ja, es ist viel, ich höre das, was ich früher schon gut fand. Ist euch das auch so gegangen? Also geht euch das auch so?
Also bei mir ja, es kommt wenig Neues hinzu.
Das
und wenn,
total
dann ist
interessant.
Es ist keine neue Musik, sondern dass ich zum Beispiel den Jazz für mich entdecke. Das ist dann eher neu. Und zu deiner vorherigen Bemerkung würde ich sagen, auch ist dir das auch aufgefallen, dass man immer denkt, ja, ich müsste eigentlich was Cooleres nehmen.
Ja, weißt du? Irgendwann habe ich gedacht, es ist mir egal, es ist mir völlig egal, ich schreibe es jetzt einfach auf, weil man die ganze Zeit überlegt, scheiße, was war denn, okay, ich war auch auf einem Metallica-Konzert, warte, schreibe ich das noch rein? Ja, was hat mir nicht so viel bedeutet wie das andere?
Ganz genau, und das ist eben halt, und das fand ich so toll an deiner Liste, ohne jetzt zu spoilern, genau, dann denkt man, ja, es müsste eigentlich irgendwie cooler sein, aber Es war nicht cooler. Punkt. Meine erste Single war Beautiful Sunday von Daniel Boone. Das war einfach nur ein Schlager. Das ging immer nur ha, 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 beautiful Sunday, this is my. Verstehst du? Und das habe ich mir, die habe ich mir für 1,50 Mark gekauft. Und selbst meine Mutter fand die toll. Alles heute Abwählkategorien, Kategorien. Lieber Max, wie war es bei dir?
Ja, also für wirklich erste Single, Soldier Soldier von Captain Jack. Also da, also die habe ich aber auch zum Geburtstag, die habe ich zum 10. Geburtstag geschenkt gekriegt von einem sozusagen Gast auf der, und ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht mal einen CD-Spieler, also das war, also da kann ich jetzt nichts wirklich dafür, dass ich die bekommen habe, aber gut, das war halt die erste Single, die merkt man sich halt.
Platte oder CD? Weil ich weiß zum Beispiel noch genau, was meine erste Platten-Single war, die ich mir gekauft habe und aber auch meine erste, da gab es ja diese kleinen CDs. Ich weiß auch noch, was meine erste Maxi-CD war.
Ja, also als Single, das war eine Single, wirklich, also das war nur die Single.
Auf
Schallplatte habe ich erst viel, viel später dann gekauft, als ich schon sozusagen eine gewisse Kultivierung in der Musik bekommen habe, kam dann sozusagen die erste Platte und das könnte sein, dass das AC/DC, wie heißt es, Fly on the Wall oder sowas, das kann sein, dass das die erste war oder irgendwie TNT, ich weiß es gar nicht ganz genau. Ja, und bei der Musik, also ich versuche schon wirklich, mich auch mit neuen Dingen immer wieder auseinanderzusetzen. Das mache ich nicht, also ich höre jetzt nicht irgendwie die Charts durch, sondern dann
eher so.
Ja,
du bist ja auch jung. Du bist ja auch zig Jahre jünger als wir, verdammt nochmal.
Ja, und aber ich merke es natürlich schon auch, das sage ich ja immer wieder, also mit Anfang, Mitte 20 bist du Teil der Szene. Also was popkulturelle Dinge angeht, bist du einfach drin und musst nichts dafür machen. Mit Mitte 30 muss ich schon schwer für arbeiten, noch zu wissen, was irgendwie gerade cool und hip ist. Und ich versuche mich da schon immer zu informieren, irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben. Finde aber auch, also ich suche dann schon gezielt nach Sachen. Und auch in bestimmten Musikgenres, wo ich dann sage, hey, das müsste ich mir mal anhören. Da versuche ich schon immer mal wieder was Neues für mich zu entdecken. Natürlich ein Riesending ist, wie man sozusagen auch neue Musik entdecken kann, ist natürlich TikTok, ne? Das ist, da kommen ja Songs, also entweder alte oder neue Sachen, das ist ja erstmal grundsätzlich egal. Einfach Sachen, die man nicht gehört hat, ist TikTok natürlich gerade der schwere Katalysator dafür. Und ich habe letztes Jahr viel mehr mich mit TikTok beschäftigt. Und dann hörst du da die ganze Zeit diese Songs, die unter den Videos laufen. Und auf einmal so 12 Wochen später, nachdem du es tot gehört hast, ist dann so, und hier ein neuer Song auf WDR 2 und du denkst so, ach bitte nicht, also weil den habe ich jetzt schon totgenudelt durchgehört.
Aber immer nur ein paar Sekunden. Geht dir das nicht auch so? Weil ich kriege das natürlich total oft mit durch meine Kinder. Also die erledigen sehr viel von dieser Arbeit, glücklicherweise, indem die einfach schon mal vorhören und ich das neu erworbene Wissen einfach abschöpfen kann. Und dann kommt der Song ganz und wir sind alle total enttäuscht, weil die geilen 15 Sekunden aus dem Song,
richtig. Die
kennt man schon und der Rest ist dann so total lame.
Ja, stimmt wirklich.
Oder es ist in meinem Fall so, dass die Kinder dann mit irgendwelchen Songs ankommen, wo ich denke, was weiß ich, mit irgendwelchen alten Songs eben mal, wo ich denke, wo kennst du das denn? Weil ich meine Kinder ja sozusagen nicht mehr mit meiner Musik belästige. Oder wenn sie bei mir ins Auto einsteigen, sie einfach stumpf ihre Kopfhörer aufsetzen.
Ja, und wenn man dann sagt, ich kenne das Lied, da war ich, das ist aus den 80ern, da habe ich schon zu getanzt. Oh, das finden die so uninteressant.
Ja.
Die haben das gerade irgendwie neu entdeckt. Man sagt, das ist total das alte Lied. Okay.
Du kriegst doch gar keine Frage irgendwie, warum. Ach, erzähl doch mal. Dann werde ich immer angestupst von meiner Frau und sagt, die hört dich schon nicht mehr.
Ja. Genau.
Ach so. Und das ist so,
oder wenn man sagt, das ist ein Cover, das ist im Original von Tut.
Ja, genau. Das
innerlich schon aufgelegt.
Und Max, wirklich, was dich nochmal angeht, ja, als ich in deinem Alter war, da habe ich noch 3 Musikmagazine gelesen. Die Abos habe ich erst 10 Jahre später gekündigt. Also, du hast noch Zeit.
Ich habe noch
aber
Zeit. Lass mir mal die Zeit noch. Den Glauben, dass ich jung bin.
Wir bleiben bei unserer bezaubernden Lisa. Lisa, komm, jetzt rück, jetzt rück raus. Die Schumpfe ist vorbei.
Ja, ich habe versucht, so ein bisschen durch die Zeit zu hopsen und habe natürlich gedacht, das erste Mal, dass ich einen Kuschelblues getanzt habe. Natürlich in irgendeinem runtergerockten Keller von irgendjemandem zu Hause, keine Ahnung, war natürlich Reality von Richard Sanderson. Was haben wir alle geschmachtet, ja? Wir wollten natürlich alle auch ein bisschen Sophie Marceau sein und das Geile ist, dass dieser Film, das habe ich jetzt mal, ich habe mal geguckt, von wann war La Boom eigentlich? Das ist von 1980. Also das heißt, da war ich 4 und da habe ich ehrlich gesagt noch keinen Blues getanzt. Ja. Wie lange sich dieses Lied und dieser Hype um diesen Film, weil das wir wollten alle irgendwie so ein bisschen so sein oder das erleben und keine Ahnung, wie lange sich das gehalten hat, das fand ich total interessant.
Ja, ich war natürlich 1918, schöner freudscher Versprecher, ne?
Ist mir gar nicht aufgefallen.
1918, meine Lieben, da kann ich euch genau sagen, da war ich.
Schöne Marschmusik Heinrich, damals.
Da war ich mit Heinrich und Thomas Mann in, lass mich überlegen, da waren wir in,
aber zumindest dein Grammophon, was von dem du immer erzählst, das kam, glaube ich, aus dem Jahr, oder?
Ja, natürlich. 1980 war ich 15 und damit war der Film für mich, ich weiß, dass ich den natürlich auch mal gesehen habe, aber ich fand den natürlich schrecklich. Ich fand den natürlich schrecklich, weil zu dem Zeitpunkt habe ich schon John Steinbecks Früchte des Zorns, Jenseits von Eden, habe Der Pate gelesen und sowas alles und wollte alles, was so Teenager-mäßig war, davon wollte ich weg, weil ich war ein großer, dicker, unattraktiver Junge, der wusste, Kuschelblues wird für dich eh nicht stattfinden. Und dann, wenn nur als Mitleidsnummer, mit mir wurde der Kuschelblues immer so getanzt, Armlänge, Abstand.
Also schon die Henriette Reker-Version.
Ja, also, und wie war das so? War das denn dann auch so eine Kellerparty, so Erdnussflips und die ganze Nummer? Oder gab es schon Alkohol? Kannst du dich erinnern?
Also ich weiß es nicht. Alkohol ist nochmal ein ganz anderes Thema, weil ich ja immer schon nicht so gerne Alkohol getrunken habe. Ich habe dann mit meiner Freundin manchmal vorher, da haben wir uns irgendwie hinter der Tanke so Puller Asti reingeknallt, damit wir lustig werden. Aber ich fand's immer irgendwie, weiß ich nicht, weil ich Bier nicht mag. Ich habe mich echt gezwungen, aber ich finde Bier wirklich widerlich. Das ist,
ich auch.
Wie kann man das so...
Ja gut, das liegt ja vielleicht daran, weil du bist ja aus Düsseldorf, oder? Und da musstest du immer Alt trinken. Also das kann natürlich schon ein Grund sein.
ich hab gerade auch gedacht, mein Gott, so jung und so ein alten Scheiß-Klischeewitz jetzt.
Nur weil einmal das Wort 1918 gefallen ist, muss doch ja,
kommst du gleich mit Altbier und Düsseldorf.
Ey. Ja, ich hab da ja auch gewohnt. Also von daher.
Ja, ich habe da auch gewohnt.
Für aber, mich war immer nur alles, es musste Zucker rein. Also Berliner Weiße, Altbierbowle, sowas. Das ging natürlich alles. Nein, aber das war schon halt so eine Party, wie man sich früher so darauf gefreut hat. Es wurde natürlich möglichst wenig Licht angemacht.
Ja.
Es gab natürlich die Flips von ja und nicht die guten.
Natürlich. Also,
jeder sollte irgendwie was mitbringen. Dann war der eine, der schon 18 war, der hat irgendwie dann, aber auch damals, genauso wie die Musikauswahl, war ja auch die Alkoholauswahl total stümperhaft. Das heißt, da stand dann irgendwie grüne Banane. Weißt du, sowas stand da rum und man.
Bols Banane und Bessen Geneva von De Kuyper.
Absolut, natürlich der Kuyper.
Und zwischendurch kamen auch nochmal irgendwie die Eltern kurz runter und haben geguckt, ob das auch alles rechtens ist, so zum Anfang der Party nochmal so, wo man gedacht hat, was wollt ihr Aliens hier?
Ja. Ja. Und hat auch einer wieder völlig unmotiviert irgendwo auf den guten Teppich gekotzt? Oder deswegen war es ja meistens eben halt immer in diesen versifften Partykellern.
Natürlich, weil die gedacht haben, da ist mir egal, was passiert. Es gibt, ja. Egal, was ihr macht, es sieht danach besser aus als vorher.
Und das, oh Gott, ey.
Ja, und man hat es natürlich geliebt. Und mir ist vor allen Dingen auch aufgefallen, also erstmal. Jetzt, ne, war natürlich super, man hat die ganze Zeit da irgendwie gesessen mit Herzklopfen und oh Gott, ich werde aufgefordert, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber ich war jetzt in der Vorbereitung auf diesen Podcast, ich weiß überhaupt nicht mehr, was in diesem Film Laboon passiert. Ich habe keine Ahnung. Warum heißt der, wir können uns alle an die Kinoszene erinnern, köstlich. Weil ihr kennt die Kinoszene, ne, wo er die Chipstüte unten aufreißt und sich in den Schoß stellt.
Ja, jetzt erinnere ich mich.
Ich muss leider sagen, mehr als den Namen Laboon als Film, das war für uns so, da haben wir hingeguckt und gesagt, das ist 80er, das ist alt, auch wenn ich jetzt 1986 geboren bin, war das aber so, das waren die schlimmen 80er, da halten wir uns fern von.
Ja, ich habe also später nochmal mit Teresa Orlowski Laboons gesehen. Entschuldige, ja. konnte ich nicht liegen lassen, sorry. Es tut mir einfach total leid. Ich entschuldige mich.
Naja, aber das war auf jeden Fall, weißt du, im Nachhinein super natürlich. Ne?
Also weißt du noch, mit wem du getanzt hast?
Ja, natürlich weiß ich das noch. Der war, glaube ich, gefühlt.
Willst du Namen nennen?
Nee, aber der war auf jeden Fall sehr, sehr groß. Der war irgendwie, der war 2 Meter oder so mit dem Ergebnis. Das hat natürlich total albern ausgesehen, weil ich einfach seinen Bauchnabel umarmt habe. Weißt du?
Aber Partykeller war noch nicht mal 2 Meter hoch. Also.
Ja, deswegen ist er die ganze Zeit, weißt du, wie Hagrid ist.
Er hat so gebückt gestanden wahrscheinlich. Das heißt, sein Brustkorb hat irgendwie deine Frisur zerdrückt.
Ja, genau, so ist das. Und, und ich hatte es nachher im Rücken, weil die Arme so hoch mussten. Ja.
Aber irgendwie ist es doch, wenn da die Endorphine tanzen, ist es doch trotzdem irgendwie verrückt, oder?
Ach ja, klar, natürlich. Und genau das muss sein. Das ist ja also man braucht diese Momente, um zu verstehen, was passiert eigentlich im Körper, was kann der Körper? Ja. Und danach war man dann auch für 2 Tage verknallt und dann natürlich auch schon wieder nicht mehr. Aber allein schon dieser Moment, oh mein Gott, das sind so innig. Wahrscheinlich haben wir uns halt auch nur, die einzige Berührung gab es halt zwischen Haar und Brustkorb, weil wir sonst so weit auseinander standen.
Ja.
Aber egal, weißt du, ich habe getanzt und dann einfach dieses Stehen und sich im Kreis drehen, ja, das ist ja auch so langweilig, aber es war natürlich ein Traum, ist ja klar.
Leute, jetzt komme ich ein bisschen nostalgisch drauf, jetzt erinnere ich mich an all das, was ich verpasst habe und deswegen spielen wir jetzt einfach zum Einstieg, ja, da müssen wir alle ganz tapfer sein. Jetzt spielen wir alle von Richard Sanderson. Ich versuche ihn so ein bisschen französisch anzusagen.
Ja, naturellement.
Naturellement von.
Darf ich noch einen Satz dazu kurz sagen, bevor wir es weiterspielen? Ich erinnere mich auch noch an dieses Musikvideo. Und das ist einfach 4 Minuten lang Richard Sanderson. Mal von weit, mal von nah. Und wenn er von weitem ist, steht er einfach in so einem Weichzeichner. Es ist so 80s Deluxe, wie der einfach auch diese schlimme Frisur hat und auch Zähne, mit denen man den wahrscheinlich heute nicht mehr abfilmen würde. Hat er
einen Vorbiss gehabt oder was war?
Ach, einfach so ein bisschen halt nicht so Jürgen Klopp weiß, weißt du, sondern einfach normal.
So ein
einfach
erfrischendes
so.
Gelb.
Einfach so.
Zähne wie Sterne, gelb und weit auseinander.
Ja, genau. Aber ich finde das halt auch so geil, so sich zu überlegen, heute hast du Kunstwerke, diese Videos, die sind so krass und damals steht der halt da und singt. Egal, das fiel mir doch gerade ein.
Deswegen hat der Regisseur gesagt, Lisa, pass auf, lass ihn nicht so nahe kommen. Ne? Ja. Und Richard, beim Singen, Maul halten, ne? Nur so andeuten.
Tanzen, viel ne? Tanzen.
Sonst entführt dich einer, morgen ist Pferdemarkt.
So. Jetzt aber, jetzt falle ich dir nicht mehr vor.
Dreams are my reality. Richard Sanderson von La Boom.
Ja, hätte es euch jetzt schwer gewundert, wenn ich gesagt hätte, ich kenne den Song nur aus dem 2011er Film Sunny, der in Südkorea lief. Da war es nämlich auch der Titelsong. Also damit hätte ich euch jetzt wahrscheinlich total aus den Latschen gehauen, aber so war es natürlich nicht. Aber ich frage mich, wie man 2011 in Korea, in Südkorea darauf kommt zu sagen, hör mal, das ist ein klasse Song, den nehmen wir nochmal. Also das ist ja schon, also es passt ja perfekt, ne? Also es passt so perfekt in dieses Schnulzige und so alles, was du beschrieben hast, das ist ja wirklich, also Soundtrack for that moment. Also für alle ja. Und man weiß in dem, also man weiß in dem Moment ja nicht, dass man da vielleicht nachher drauf guckt und genau das so lustig beschreibt und sagt, mein Gott, wie war man denn so drauf? Und es ist irgendwie so dieser Song für den Moment und dann passt der auch, ne? Und dann ist der auch so gut und dann, wenn man jetzt so aus dem Kontext heraus drauf schaut, ist es natürlich dann so ein total schnulziger Song mit dem Video und man denkt sich, also das passt doch alles nicht, aber irgendwie for the moment in time wunderbar. Also sowas liebe ich ja an solchen Songs.
Ja, und ich frage mich, wenn da ein anderer Song gelaufen wäre, nicht ich frage mich, sondern wenn da jetzt ein anderer Song gelaufen wäre, dann hätte ich den ja jetzt genannt. Also der ist mir ja quasi durch Zufall geschenkt worden als erster Moment. Das finde ich halt auch so interessant.
Ja, absolut.
Es ist, wie es ist. Wir haben ihn gespielt. Wir verstehen das alle. Wir haben alle so eine Leiche im Keller liegen.
Ist das schon die Überleitung zum nächsten Song?
Schönes. Ja, Lisa, ich meine, dass wir beide seit über 10 Jahren zusammenarbeiten, da hört man an diesem eingespielten, ich lege kurz ein Stück vom Teppich hin und du gehst gleich mit ausgebreiteten Armen drüber und machst natürlich einen Monster-Joke daraus. Ja, was hast du denn dann noch für uns? Ich glaube, jetzt wird es nochmal richtig spannend.
Ja, natürlich. Also, dann ist mir noch eingefallen, so mein erstes wirklich richtig krasses Lieblingslied war Looking for Freedom von David Hasselhoff.
Geil, feiere ich jetzt schon.
Was? Also, erstmal bevor es die Hymne zur Wiedervereinigung wurde.
Das ist der Song, der die Wiedervereinigung überhaupt erst hat möglich gemacht. Sind wir doch ehrlich.
Ey, und das behauptet diese burgerkauende Abrissbirne. Niemand anders würde das.
Kann mal einer den Herrn Hoheneder, der wird jetzt stillgeschaltet. Der hat jetzt nichts mehr hier für die nächsten 10 Minuten zu melden. Wir kulten jetzt den Song ab. Und das mit Recht.
Nein, Lisa, es geht um dich hier. Max, halte dich mal ein bisschen zurück hier. Lass doch mal die Lisa erzählen.
Ja, genau. Nein, ich finde das auch total interessant, als ich so überlegt habe und mir dieser Song einfiel. Dass wie viel ich so drumherum mich noch so erinnert habe. Also erstens hatte, ich glaube, es kam auch, sag ich mal, fördernd hinzu, dass ich einen CD-Player frisch hatte, den ich im Repeat ablaufen lassen konnte. Es war also nicht mehr, oh, ich muss wieder zum Plattenspieler hin und die Nadel nach vorne setzen, sondern ich konnte einfach diese Repeat-Taste drücken. Mhm. Und außerdem habe ich natürlich Knight Rider geliebt. Ich habe mit meiner Freundin immer, wenn Knight Rider im Fernsehen lief, telefoniert. Wir haben gleichzeitig auch gerne mal, wenn dieser Vorspann lief, dann ist doch David Hasselhoff einmal ganz kurz, dann sitzt er am Steuer und dann ist der groß in der Mattscheibe. Und dann haben wir ihn immer kurz geküsst. Wir haben also den Fernseher geküsst. Das heißt, dieses Lied hatte auch gute Chancen, bei mir also auch wirklich einen Platz im Herzen zu ergattern. Und dann habe ich wirklich, bin nach Hause gekommen, ich habe die Tasche in die Ecke gepfeffert und ich weiß nicht, ob es Tage oder Wochen waren und ich habe dieses Lied komplett den ganzen Tag immer wieder One morning in June, some 20 years ago. Und
die Familie hat es gedankt, ne?
Ey, wie meine Mutter, die muss doch durchgedreht sein. Und sie hat mich gewähren lassen. Das rechne ich ihr heute so hoch an. Ich glaube, ich würde ins Kinderzimmer gehen und sagen, nee, ehrlich jetzt.
Ich glaube, der Song wurde ja auch in Guantanamo benutzt, glaube ich. Zur Folter der Häftlinge. Nein, ich pass auf. Das Schlimme ist, ich habe mir da gestern kam deine Liste. Und dann habe ich mir die Songs natürlich alle nochmal angehört. Und ich habe auch Looking for Freedom einfach nochmal gehört. Verschiedene Versionen. Mhm. Und heute Morgen stehe ich auf und stehe an der Kaffeemaschine. Und glaubt es, es ist so gewesen, ich schwöre es, und fange auf einmal an, I've been looking for freedom.
Oh, wie geil.
Und dachte mir nur, Alter, bist du fertig? Was? Es nagelt sich wirklich fest im Hirn.
Ja.
Es ist einfach, ich meine, ich kannte es natürlich von Toni Marshall, Gott hab ihn selig, auf der Straße nach Süden, hatte ich natürlich schon bei Heck gesehen. Ey, sorry, natürlich 88, ja, da war ich mit Till und Obel praktisch am Durchstarten. Da haben wir auf sowas natürlich nur verachtungsvoll geguckt und Knight Rider, das ist, ach Gott, das war natürlich nichts. Aber ich will mich jetzt hier nicht cooler machen. Der Song hat leider Ohrwurmqualitäten.
Ja,
das ist einfach so.
Sonst würde sich so ein Song auch nicht so lange halten. Also egal, wie man jetzt darüber denkt, irgendwas hat der richtig gemacht, der Jack White. Und ich habe jetzt, weil ich so gedacht habe, Moment mal, dieses Toni Marshall-Ding. Ich habe jetzt mal so ein bisschen dann doch drumherum gelesen und fand das einfach super interessant. Ich wusste, es ist ein Cover, aber diese Version von diesem Mark Seberg, die von, glaube ich, 1978 ist, die ist... Ja. Die klingt so ähnlich. Also natürlich ist so ein bisschen Synthi und so weiter draufgepackt, aber es ist nicht so ein krasser Unterschied, wie häufig mal, oh, irgendwie so eine Dudelmucke aus den 60ern kriegt so ein total Bam-Beat jetzt irgendwie 40 Jahre später. Es klingt relativ ähnlich. Also das ist klar, dass dann natürlich David Hasselhoff war ja damals der absolute Superstar. Und was ich auch, und dass diese Toni Marshall-Version auch schon aus den 70ern ist. Das heißt, die kam gar, also ich hatte irgendwie das Gefühl, oh, damals David Hasselhoff, dann Toni Marshall, aber das war schon 10 Jahre alt. Und dieser Jack White, der ja jetzt auch wieder Papa wird mit 83, der ist ja unfassbar, dieser Typ. Ja, der hat ja alles.
Der hat
alles.
Sich was eingefroren.
Aber der war, wusstest du, dass der mal Fußballspieler war,
ja,
am Anfang seines Lebens und dass der ja?
Wir testen mal eben Max, Lisa. Weißt du, wie Jack White richtig heißt?
Ja, ich habe es aber hier offen. Horst Nussbaum.
Ach, du hast es.
Ich habe mich ja natürlich auch vorbereitet auf die Sendung. Also
ich hätte, ihr wisst, ihr könnt es mir glauben, ich hätte das natürlich auch so gewusst. Horst Nussbaum. Fußballspieler.
Ja, jetzt sag mal, wo der gespielt hat. Das hast du uns jetzt. Wo hat er gespielt?
Naja, ich glaube, es war sogar, Victoria. Ich hab ihn jetzt nicht offen, aber ich meine, er
Köln.
War natürlich hinterher in Berlin bei Tennis Borussia. War er da
ja,
nicht sogar?
Ja, das ist richtig.
Da war sogar Präsident, glaube ich, ne? Tennis Borussia Berlin.
Auch
und
richtig.
Ich meine, Victoria Köln, kann das sein?
Ja, auch richtig.
Ja.
Ah, du bist also, ja, also ich sag's.
Ja, ich werde ja nicht umsonst immer von irgendwelchen Prominenten als Joker genommen bei Wer wird Millionär? Atze, Gabi, Steffen Hensler, genau, der hatte mich auch. Ja, naja, was soll's.
Überleg mal, wie viel Geld, das war ja wirklich noch eine Zeit, wo du dann Platten gekauft hast, um auf Nummer 1 zu sein, wie viel Geld dieser Mann verdient haben muss, also der Jack White, einfach nur mit dem Song.
Ja.
Der war, überleg mal, der war 25 Wochen auf Platz 1 in Deutschland. Der war 32 Wochen auf Platz 1 in der Schweiz. Das ist ja wirklich unfassbar.
Das ist ein Dreivierteljahr. Das ist
ja,
wirklich.
So
absurd.
Und ich muss jetzt auch sagen, wenn man den Song heute anmacht und jetzt mal so ausblendet, David Hasselhoff und alles, was da noch so kam und dieser, ja, das ist der Mauerfall, da muss man einfach den Song so in Isolation betrachtet, ist das echt ein guter Popsong. Das muss man einfach sagen. Das macht Bock,
ja,
den zu hören.
Ich sag's ja immer wieder, ein Popsong ist ein guter Popsong und ein Popsong hat also auch das Recht, wie ein guter Kaugummi zu sein. Verstehst du? Du kannst drauf rumkauen. Es ist ein gutes Kaugummi ist keine Kunst, aber ein gutes Kaugummi ist ein gutes Kaugummi. Punkt.
Richtig. Ja.
Also, pass auf. Wir, zu Ehren von Horst Nussbaum, der mit 83 nochmal einen rausgehauen hat. Schöner Mann. Wo Geld ist, kann auch Liebe sein. Entweder hat er ein Grundstück oder er kann ein Kunststück. Wir entscheiden uns für das Kunststück im Fall von Jack White und sagen einfach, der Mann hat einfach... Er hat einfach den richtigen Schnapper im Leben immer schon gerochen und gehabt. Und hier ist David Hasselhoff mit Looking for Freedom. Achtung, Vorsicht, Ohrwurmgefahr. Meine Kinder haben auch immer Looky, Looky, Freedom gesungen. Und,
ich bin Lucky Lucky Freedom.
Lucky Lucky Freedom. Oh, die Gott, Nummer eben mal.
Das singen die meisten, glaube ich, auch auf dem Schützenfest hier in der Region. Wenn der Song drankommt, singen die das auch.
Das ist richtig. Deswegen habe ich schon früh erkannt, dass meine Kinder relativ intelligent sind, weil sie das schon im zarten Alter von 3, 4 Jahren verbalisieren konnten und dafür, und zwar ohne Bier und irgendwelche Hüte auf dem Kopf. So, Lisa, sind wir durch oder hast du, kommst du noch mit mehr solchen Geschützen um die Ecke? Ich bin gespannt.
Ja, noch ein abschließender Satz zu Looking for Freedom. Ich war damals so emotional mit diesem Song verbandelt, dass ich sogar ins Tagebuch geschrieben habe, Madonna mit Like a Prayer ist wieder nur Platz 2 hinter David Hasselhoff. Ist das nicht cool?
Ja. Jawohl, das feiere ich jetzt aber mal wirklich ab. Ja. Madonna ist mit Like, die Schlampe.
Ja, mal wieder nur Platz 2.
Da, ja. Es fehlt noch, also so, Leute, hier, der Tugendwächter, ich distanziere mich davon, aber das fehlt nur, dass du das so da drunter geschrieben hast, Madonna, die Schlampe.
Nein, aber ich habe richtig
Warst
so
du Madonna-Fan?
Sonntags, ich fand das auch super, das Lied, aber ich habe richtig gefiebert, so wie Erziehung der Lottozahlen, habe ich immer gewartet, dass die neuen Charts rauskommen. Yes, David ist immer noch Platz 1.
Ja, yay, David ist Platz 1 geblieben.
Das finde ich ja toll. Also ich finde das auch toll, diese, also was einen dann so beschäftigt, dass du das dann in der, also dass das so wichtig war, dass du in deinem Tagebuch sozusagen die globale Einordnung zu dem Song nimmst und das für dich als was Gutes abspeicherst. Das finde ich toll, einfach so das zu begleiten, zu sagen so, Madonna Platz 2, David Platz 1, so irgendwie diese Woche ist für mich gerettet. Das finde ich, ich finde das großartig.
Krass, oder?
Wie cool ist das denn? Ach, Lisa, ich sag's dir, Max, man kann jetzt schon sagen, wir brauchen mehr Frauen in der Sendung, oder?
Absolut.
Ich finde das so super, Lisa, du bringst hier endlich mal, Männer, unsere Stargäste waren alle toll, das muss man wirklich sagen. Und wir haben viel erfahren, aber dieses, ja, sowas ist einfach.
Ja, das, keiner von denen hat ein Tagebuch geschrieben. So, das ist schon mal das
so,
Erste.
Genau.
Und da kommen einfach die besten Geschichten raus, das muss man jetzt auch mal sagen. So.
Also, du bist jetzt schon großartig und das ist endlich mal auch sowas wie, was glaubst du, wie viele Millionen Hörer jetzt erleichtert sagen, ey, ich dachte, die spielen das nie.
Genau, so und, ganz heimlich, guilty
und,
pleasure.
Ja, und ich weiß was, natürlich irgendwie, das ist doch auch normal. Und wenn man ganz, wie gesagt, erst, wenn man ganz ehrlich ist, ich hatte auch eine Single von Bonnie M, so, Punkt, Sunny. So, ja, jetzt habt ihr mich, bitte.
Alles klar.
Alles klar.
Alles klar, es bleibt menschlich, das ist gut.
Ja. Ah, Lisa, weiter geht's. Komm, ich kann's kaum erwarten.
Weiter geht's, auch total menschlich. Ich habe natürlich Roxette geliebt. Ich habe Roxette im Prinzip von Anfang an in Deutschland begleitet. Ich erinnere mich noch sehr genau, dass die bei Formel 1 im Studio waren. Formel 1, damals auch festes Programm, fester Programmplatz für mich. Wenn Formel 1 lief, musste ich das gucken. Und da wurde dann gesagt, ja, hier sind so zwei Schweden, die sind woanders schon Superstars oder schon erfolgreich oder so, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber dann standen sie da, Marie und Per, einfach in dieser Formel-1-Kulisse und haben haben da The Look präsentiert. Das wurde dann ja nun auch ein Hit. Und dann war ich auf mehreren Konzerten, konnte auch die Texte immer alle auswendig, das ist ja klar. Und dann war irgendwann klar, dieser neue super Film hier, Pretty Woman, mit Julia Roberts, Richard Gere, da ist ein Roxette-Song. Und ich bin in diesen Film wirklich nur gegangen, weil ich das Lied hören wollte. Und dann war dieser Film natürlich auch total geil. Ein Glück. Dann war ich auch in Richard Gere verliebt, klar. Und immer wenn It Must Have Been Love lief, hatte ich auch immer ein bisschen das Gefühl, dass ich gerade eine Krise mit Richard habe. Also das ist einfach da gerade, weil sie sitzt doch dann, Julia Roberts sitzt im Auto, wo es gerade mal, das ist ja so, irgendwann zwischendurch geht sie einfach und sagt, es geht nicht. Und dann läuft It Must Have Been Love und bis heute weiß ich, wie sie in diesem, auf dieser Rückbank sitzt und ich, wie ich mich gefühlt habe, dass, wenn ich dieses Lied gehört habe, dass ich dachte, Richard, was ist da? Also ich dachte, es ist einfach sehr emotional. Und das habe ich auch immer. auf diesen Konzerten mitgegrölt. Alles. Ja, Roxette, ich sag's, wie es ist.
Ja, da sind viele Sachen drin. Das wusste man damals. Wenn jemand bei Formel 1 im Studio ist, dann muss er noch berühmt werden, denn die Berühmten sind natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Nicht gekommen, das ist klar. Die hatten anderes zu tun. Und auch hier könnte ich es mir leicht machen und sagen, ach bitte, Roxette. Aber The Look fand ich auch gut, tatsächlich. Also als ich das erste Mal im Radio gehört habe, das war beim Zivildienst noch, wenn ich mich recht erinnere, wann war The Look? Ich glaube, ich habe im Dezember 87 oder es war gerade zu Ende. Auf jeden Fall habe ich The Look auch wahrgenommen. Da hieß es immer, ja, da gab es ja diese ominöse Story. Eine Studentin aus Amerika war in Schweden, hat eine Kassette mitgenommen, ist nach Amerika geflogen, hat irgendeinem Radio-DJ diese Kassette gegeben und so ist Roxette durchgestartet. Und ja, die nächsten Jahre auf Tournee haben die einen natürlich omnipräsent begleitet. Aber dass die ein gutes Händchen für Popsongs haben, das muss man ihnen wohl zugestehen, oder, Herr Konrad?
Absolut. Ich habe die dann ja so in meinen jungen Jahren auf Viva und auf MTV gesehen. Hab das so toleriert, aber hab die nicht so richtig gut gefunden. Die waren so okay. Man kannte die Sachen aber auch, also auch absoluter Ohrwurm. Ohrwurm-Monster sozusagen mit den Songs, die sie so gemacht haben. Und ich bin erst seit ein paar Jahren, dass ich wirklich diese Lieder höre und denke, das ist geil, das groovt richtig, diese knallenden Snares da drin und eine tolle Sängerin. Und irgendwie, wenn ich dann heute drüber nachdenke und sage, das war halt irgendwie schon ja cool, wenn man sagt, so irgendwie in den 80ern, 90ern so eine Powerfrau, irgendwie die trägt die Haare kurz und ist irgendwie so, also ich hätte, das lässt sich natürlich schwer reproduzieren, aber ich würde heute drauf gucken und sagen, hey, wenn ich so irgendwie ein 13-, 14-jähriges Mädel wäre, hätte ich die super cool gefunden und wahrscheinlich gesagt, ey, genauso will ich auch sein, weil die ist halt die Sängerin von einer Rockband oder so, ne, und sieht halt irgendwie so cool aus und ist trotzdem irgendwie weiblich und singt dann noch so toll und macht so ihr Ding, also ich kann da heute sehr viel rausziehen, wo ich denke, ja, das war, glaube ich, schon, also wäre das ein ganz cooles Vorbild, sozusagen.
Ja, Lisa, du hast die live gesehen. Ich glaube, die Sängerin ist leider gestorben. Wie haben die auf dich gewirkt?
Ja, also ich war ja mehrfach auf den Konzerten. Also ich muss es ja irgendwie gut gefunden haben.
Ja.
Und die waren halt super nett einfach.
Ja.
Und das ist ja oft so der Erfolg von irgendwelchen Sachen für Mädchen in der Pubertät. Man braucht es, man will irgendwie sich wohlfühlen, glaube ich. Man selber hat schon so viel Struggle. Irgendwie, wer bin ich, wo gehe ich hin und so. Da will ich nicht noch mich, weiß ich nicht, vielleicht war auch, oder für mich galt es. Ich will es gar nicht verallgemeinern. Für mich, ich habe richtig gemerkt, boah, ich habe mich total wohlgefühlt, weil die so nett waren. Und was ich halt total spannend fand, dass ich, 20 Jahre später oder keine Ahnung, 10 Jahre später, ich weiß nicht, wahrscheinlich 20, habe ich mal auf so einer Veranstaltung so einen Plattenchef von damals, von der EMI kennengelernt, der mir gesagt hat, das Anstrengende bei Roxette, das einzig Anstrengende war immer zu verstecken, wie normal die sind. Und das fand ich so sympathisch. Die waren halt so, er sagte, die waren so richtig, so, die waren einfach so nett und die kamen, also auch, also das, und das fand ich im Nachhinein noch so nachvollziehbar, zu sagen, ja, und jetzt, wir können euch nicht in diesem Fahrsaal-Outfit dahinstellen, jetzt ziehen wir euch mal ein paar Lederklamotten an, jetzt machen wir die Haare hoch, aber ich kann mir richtig vorstellen, weil ich das heute, natürlich, man hat ja so seine Bühnenoutfits, bei mir klafft das jetzt nicht so auseinander, aber trotzdem so kann ich mir vorstellen, wie Marie so nach der Show, alles klar, die unbequemen spitzen Schuhe aus, die Klamotten
erstmal wieder
aus,
die Crocs und die Schluffen an, ne, so.
Und den Schwedenpulli drüber, so. Und das, da dachte ich im Nachhinein noch so, ja, und die waren so crazy und so weiter vom Image, aber dieses Nette, das konnten sie halt nicht verstecken und das hat für mich das Bild total abgerundet.
Also das ist natürlich eine Killer-Aussage, ne? Wie der Typ von der Plattenfirma da auf dem Schreibtisch einfach nur so den Kopf schüttelt, völlig verzweifelt ist und sagt, am Telefon immer wieder sagt, ja, aber Peer, bitte, bei der Pressekonferenz.
Dann, nicht immer Danke
wenn
sagen.
Wenn du schon Mineralwasser trinkst, dann rülps doch mal.
Ja.
Du kannst doch einfach mal aufstoßen und dann Schuld sagen oder sowas. Ne? Das geht so nicht. Ne? Überhaupt diese Wassertrinkerei. Wir können das doch umfüllen in eine Wodkaflasche.
Ja,
ne?
Genau.
Und was soll denn das auf eurer Catering-Liste? Knäckebrot. Bitte, bitte, lass das, ich will das nicht mehr. Schreibt mir, ich habe die von Van Halen kopiert. Ja, ja. Nicht, dass ihr euch wundert.
Ja. Ne? Oder nicht, so, ihr müsst wundert, irgendwann jetzt so, die räumen die Halle auf. Ihr könnt jetzt nicht bei jeder Zugabe immer noch eine, ihr könnt nicht noch eine Zugabe spielen. Immer wenn die Leute nur nennt, fragen. So, wir stehen seit 6 Stunden jetzt hier in der Halle. Ne? So, immer einfach ja. zu nett, um Nein zu sagen. Ja.
Natürlich, und bitte geht ins Hotel, die räumen schon auf. Bitte.
Ja, bitte. Ja, ganz genau.
Aber das ist nein, ja wirklich super sympathisch. Also das finde ich ja schön, dass es sowas halt gibt. Und ja, dass man trotzdem, weil das ist ja auch immer so ein Ding, es wird ja immer gesagt, so die Prominenz zu sein, das ist so Ellbogen und man muss immer so, und du musst eigentlich ein Arsch sein und kannst immer nur so vor der Kamera so die Netten sein und sonst geht das nicht, sonst frisst dich halt irgendwie der ganze Zirkus auf. Und das ist ja irgendwie dann schön, dass es da halt diese Leute gibt, die sagen, nö, wir machen einfach so, wie wir sind und wie wir wollen und können trotzdem damit sehr, sehr, sehr erfolgreich sein.
So, das waren tolle Worte. Wir spielen jetzt tatsächlich von Roxette. It must have been love.
Ach Gott, wenn ich das so höre, ich muss direkt bei Richard Gere anrufen und fragen, ob alles in Ordnung ist zwischen uns.
Ja, Richard, alte Hüte, ich bin's, Lisa. Sag mal, was ist denn da neulich? Ich hatte gesehen, ich habe da so eine Schatten von einer Träne gesehen in deinem Auge.
Was ist los, Richie?
Ja, Richard Gere, der ist wahrscheinlich jetzt tief bestürzt, weil der Dalai Lama mit der Zungenlutscherei angefangen hat. Ne?
Ja, der wird sich auch wundern.
Das dürfte ihn tief betrüben. Naja, komm, wir bleiben bei unserer Star-Gästin, wir bleiben bei unserer Diva, bei unserer Comedy-Ikone, bei der lustigsten Frau Deutschlands. Hier ist Lisa Feller. Lisa, sag mal, was hast du denn da noch?
Ja, und dann habe ich so überlegt, welches Lied mich wirklich so auch glücklich macht seit 30 Jahren oder seit einfach, wo ich weiß, wenn gar nichts mehr geht, das kann ich immer hören und da höre ich mich auch nicht satt dran. Und das ist jedes Jahr wieder bei meiner Spotify-Liste irgendwie dabei. Ja? Und das ist tatsächlich The Answer von Bad Religion. Ich finde dieses Lied
krass.
So geil. Ich finde das so gut, weil ich natürlich auch erst nur die Musik gut fand. Irgendwann habe ich mühsam den Text auswendig gelernt, bin jetzt noch stolz, dass ich mitgrölen kann und war letztes Jahr zum allerersten Mal auf einem Bad Religion Konzert. Die waren nämlich in Coesfeld hier in der Fabrik. Das war eigentlich ein Corona-Konzert, ist verlegt worden und ich bin alleine aufs Bad Religion Konzert gefahren, weil ich einfach endlich mal diese Band sehen wollte, die ich seit 30 Jahren mitgröle, ja. Und dann stehen da halt auch, naja, die sind halt auch älter geworden, ne? Und man kann sich da auch so vorstellen, ja, Schatz, bis gleich, ich mach mal kurz auf Punk. Und dann, ich kann zum Beispiel zu dieser Band gar nicht so viel sagen und ich kenne auch gar nicht so viele Lieder von denen. Ich stand auf diesem Konzert und dachte, geil, das ist echt für mich so ein Inselsong quasi. Ich 21st Century Digital Boy und The Answer. Die beiden höre ich immer hintereinander, finde ich beide geil.
Also ich finde ja jetzt schon mal Wahnsinn, also den Schritt, den wir jetzt gerade gemacht haben, raus aus Reality und Looking for Freedom und Roxette rein in Bad Religion. Das erwischt dann ja jetzt erstmal so, also die Logikkette macht man jetzt nicht immer sofort auf. Ich kann das nachvollziehen auf jeden Fall, denn ich bin auch großer Bad Religion Fan und habe die auch schon live gesehen und ich liebe das einfach, du hörst die Platte und dann treten die auf und das ist eigentlich fast das Gleiche und dann steht da eben Greg Gaffin auf der Bühne, der Sänger, mit der heute halt dann einfach auch so ein bisschen wie so ein, als wenn der nochmal so seine Lehrerband rausgeholt hat, ne? Der hat dann da seine Brille auf, steht da so und denkst du eigentlich ja, normalerweise so wie Lehrer und hat ein bisschen viel Zeit und mit seinen Kollegen
schon,
spielt er noch
in
so einer Band und ich finde das so großartig und das ist dann für mich eigentlich schon viel mehr Punk, dass der eigentlich sagt so, ne, ich bin so wie ich bin und wir machen halt da unser Ding durch. Und ich liebe diese Band auch, hab die vor, oh, das ist schon ewig her, vor 10 Jahren in Dortmund mal im FZW gesehen. Das ist einfach cooles Zeug, was die machen. Und ja, die spülen bei mir auch jedes Jahr immer mal wieder in meine Playlist rein. Und ja, das, die haben einfach auch irgendwie auch schon so einen Status erreicht. Die sind ja irgendwie auch schon so gefühlt jenseits von Gut und Böse, ne? So als Band einfach schon. Das ist schon so eine Statue. Sind die schon irgendwie geworden. Das finde ich halt ganz cool und immer noch irgendwie seit 40 Jahren, über 40 Jahren halt aktiv, ne? 1980 gegründet.
Ja, und ja, bringen cool. Einfach immer noch neue Alben raus. Also ja. Wie geil ist das?
Und natürlich einfach super ikonisch, dieses ne, schwarze T-Shirt, Bad Religion, Kreuz
absolut.
Durchgestrichen, so, ja. Das hatte ja jeder als auf T-Shirt irgendwie. Ja. Heute haben es wahrscheinlich alle nochmal bei H&M gekauft, weil es da auch Chris, aber das ist ja halt auch, das ist ja mindestens so ikonisch, dieses T-Shirt wie das Nirvana-T-Shirt und was es da sonst noch irgendwie so an bekannten T-Shirts gibt. Das ist ja Popkultur durch und durch, dieses T-Shirt und dieses Logo.
Ich habe gerade gedacht, das Kreuz ist auf dem Kopf, das ist aber nicht auf dem Kopf, das ist wirklich dieses Kreuz, was so durchgestrichen ist wie so ein Parkverbot und darüber Bad Religion. Ja.
Ja, wenn du da auf dem Konzert bist, was bist du für eine Konzertgängerin? Wie bist du jemand, der wirklich so im Hintergrund steht oder ein Kumpel von mir, der gibt immer die Parole aus Bofo Lee, also Boxen vorne links. Da trifft man ihn, die anderen stehen gerne. Ja, Manni, der sagt dann immer, Till, ich bin Bofo Lee. Ne? Wir treffen uns da. Die anderen sitzen gerne oder halten sich gerne in der Nähe vom Mischpult auf, weil dann kommt die Aussage, ja, hier ist ja auch der Soundmann und wo der Soundmann ist, da ist der Sound am besten. Oder gibt es die müssen unbedingt ganz vorne stehen. Was bist du für ein Typ?
Also ich habe lange Zeit kein Konzert mehr besucht. Das heißt, es war letztes Jahr das erste Mal seit wirklich langer, langer Zeit. Und ich war noch nie alleine auf einem Konzert und habe gemerkt, oh, alleine, da habe ich mir es eher angeguckt. Also da bin ich nicht so rein, weil man zu zweit dann doch noch verbündeter ist irgendwie, also miteinander verbundener, Verbündete, wie auch immer. Das heißt, ich habe mir ein Getränk geholt und habe mich schon so ein bisschen nach vorne gewurstelt, ja, weil ich auch was sehen wollte, mit so einem charmanten Hups. und habe dann zugesehen, dass ich was sehe, habe dann auch so mitgewippt, aber wie gesagt, ich kannte halt gar nicht so viele Lieder. Also natürlich kam This is not a punk rock song. Also da und da bin ich dann auch am Start. Also da habe ich dann auch Bock zu zappeln.
Ja, also klar, dann ist es eben halt, wie warst du früher auf den Konzerten? War es da schon dann eher so die erste Reihe Abteilung? Also man
ja,
sieht
da habe ich schon, wollte ich schon schön vorne stehen, hier Arme nach vorne mitgesungen und immer gehofft, einen Blick zu erhaschen. Und da wollte ich schon auch das Feeling haben, weil ich war mal auf einem Michael Jackson Konzert im Müngersdorfer Stadion und da war ich halt am, naja, mit Schüler Taschengeldgehalt mir dieses Ticket gekauft. Das heißt, ich hatte eher eine Karte, die, glaube ich, am anderen Ende war so ungefähr. Und da dachte ich, also das war so okay. Ich kann sagen, ich war da. Ich habe da hinten so ein Männlein gesehen, habe viel auf die Leinwand geguckt. Das fand ich jetzt nicht so bewegend. Also da gucke ich es mir fast lieber nachher im Fernsehen an.
Ja, Max, was bist du für ein Typ?
Also Bands, die ich wirklich mag, die gucke ich mir von weiter hinten an, weil ich dann wirklich das Erlebnis haben will und wenn es dann so, sage ich mal, so in die Kategorie 2 geht, wo ich sage so, naja, die sind ganz cool, aber ist jetzt, das ist so eher durch Zufall entstanden, dass ich da bin oder wo man sagt, das nimmt man mal so mit, da gehe ich dann auch gerne mal ein bisschen, zumindest früher, gerne vorne rein und feiere da direkt mit und will dann auch hier geschwitzt und pogen und so weiter. Aber so richtig so also ich gehe jetzt im November zu Noel Gallagher und das ist halt, ja, eh nichts zum, wo die Leute abgehen, aber da stehe ich dann gerne auch schon so ein bisschen weiter hinten. Nicht zu weit weg, dass ich gar nichts mehr mitkriege, sondern so, dass ich auch nochmal meinem Nebenmann oder meiner Nebenfrau sagen kann, was das irgendwie, was das toll ist. Und trotzdem mitsingen kann, ohne dass es so, dass man sich selber mitsingen hört, weil das ist ja grauenvoll. Ich war diese Woche, war so eine Veranstaltung und da war abends noch so ein bisschen Party und dann war das aber so leise, dass du dich selber sehr laut hast mitsingen hören bei Songs und das ist auf jeden Fall Todesurteil, weil dann hörst du ja, wie schlecht du selber singst und denkst du so, oh nee, dann hören das ja andere auch und dann lässt man es lieber. Also ich muss so nah dran sein, dass ich mitsingen kann, ohne dass ich den Leuten den Abend ruiniere, aber so weit weg sein, dass ich ab und zu auch mal mit meinen Begleitungen in Nostalgie schwellen kann.
Ja, was nur Noel Gallagher angeht.
Du nur auf der Bühne, klar.
Nee. Was Noel Gallagher angeht, da werde ich wahrscheinlich ab und zu, werde ich dich vielleicht überraschen, von hinten dann mal an dich ranschleichen und dann einfach so mal ins Ohr flüstern, ich habe den Penner nie gemocht.
Ja, so gehst du nur noch zu Konzerten, um anderen das zu ruinieren. Ja, sehr gut.
Ach, weiß ich gar nicht. Es kommt immer darauf an. Ich bin jetzt gar nicht so soundmäßig so, dass ich so ein Soundfetischist bin. Ich habe viele Konzerte in der Westfalenhalle gesehen und da war der Sound nie so wahnsinnig gut. Und wichtig war einfach dieses Miteinander-Erlebnis einfach.
Echt? Es gibt kaum was Schlimmeres, was mich mehr frustet. Schlechter Sound auf Konzerten. Das frustet mich brutal.
Ja, aber sorry, das ist eine andere Zeit gewesen damals, anderes Verständnis. Man war ja einfach froh, dass sie überhaupt da waren. Und ich glaube einfach, was mich am meisten nervt, ist, wenn alle so, oder sagen wir mal so, wenn du einen hinter dir stehen hast, der immer die ganze Zeit laut und falsch mitsingt. Das finde ich schon sehr störend. Das hatten wir mal bei The Police auf der Synchronicity-Tour. Und da musste ich doch den Joint, der gerade kreiste, musste ich opfern. Also den habe ich dann einfach nach hinten durchgereicht, damit er aufhört zu singen. Und tatsächlich hörte er dann auf zu singen. Er war dann einfach still. So, still, apropos still. Wir spielen jetzt erstmal Lisas Mitgröl-Song seit 30 Jahren, über 30 Jahren. Und das ist The Answer von den unglaublich tollen Bad Religion. Ja, da bleibt kein Auge trocken. Das geht einfach gut weg. Lisa, immer noch hast du jetzt mitgesungen wahrscheinlich, oder?
Ich kann nicht. Vor allem, wenn das schon losgeht, ich bin sofort in diesem Lied. Es ist nicht in mir, ich bin in diesem Lied. Ich finde auch den Text so aktuell bis heute. Also das ist ja wirklich, ja.
Wunderbar. Sag mal, wenn du zum Auftritt fährst, ja, und du hast schlechte Laune, weil vielleicht Stau und du kommst auf der letzten Rille da an und ich weiß ja wie, ey, du hast ja nun wirklich, du bist eine der hart arbeitenden Frauen im Business, bist ja wirklich, du hast ein Pensum da, pusht man sich da manchmal auch so vor dem Konzert, dass du sagst, ey, sorry, jetzt auf den letzten Metern höre ich mir nochmal schnell im Auto The Answer an.
Ja, und weißt du, was das Geile an diesem Lied ist? Das ist das einzige Lied, das bei mir sowohl passt, wenn ich richtig gut drauf bin und ich so vor lauter Freude mitsinge, wenn ich total müde bin, um mich zu pushen, um so richtig nochmal Energie zu holen. Und wenn ich richtig wütend bin, dann gröle ich es auch wütend mit. Das deckt bei mir alles ab, dieses Lied. Das ist echt total geil.
Perfekt. Also wenn ihr demnächst mal an der Stadthalle steht in Borken, und es taucht ein Auto auf, aus dem volles Brett The Answer ja. Bad Religion läuft. Und ihr seht nur eine blonde Mähne sozusagen durch den Fahrzeuginnenraum pogen. Dann kann es nur Lisa Feller sein. Wunderbar. Lisa, richtig. Komm, was hast du noch im Köcher?
Ja, ich habe dann mal so überlegt, was so in meiner Studentenzeit war, ja, weil ich so gedacht habe, Jugend, da würden mir jetzt noch 1000 Sachen einfallen, aber woran ich dann denken musste, das war, als ich mit meiner WG, wir haben diese erste Big Brother Staffel geguckt, die lief, ich glaube, 99. Und diese Titelmusik war Leb von die dritte Generation, das war so eine Castingband damals, die haben sich dann auch paar Jahre später haben die sich wieder getrennt, ja. Aber wir haben dieses Lied in unserer WG, wir haben das immer wieder gehört. Das ist auch ein Lied, was mich heute zum Beispiel nicht mehr so kickt. Aber wir haben dann irgendwann es super laut gemacht. Und ich weiß noch, es gab diesen einen Tag, wo wir so drüber waren, dass wir alle auf Stühlen in dem größten WG-Zimmer gestanden haben. Wir haben alle auf Stühlen gestanden. Leb, leb, so wie du dich fühlst. Und
dann also hatte das denn noch eine zweite Ebene? Also hatte das so einen ironischen Bruch des Studentendaseins oder wart ihr wirklich Fanboys and Girls?
Ja, wir fanden es natürlich ironisch lustig und okay. Gut, aber das ist ja immer nur vorgeschoben.
Klar.
Weil wenn man Musik wirklich langweilig findet, dann findet man sie auch nicht ironisch gut. Also dieses Augenzwinkern ist immer so ein bisschen, ich tu so, als würde ich drüber stehen.
Ja, genau.
Aber wir fanden natürlich auch dieses Big Brother, weil nämlich einer aus meinem Studium den einen kannte, ja, der als erstes auch rausgeflogen ist, der Thomas oder wie, so wie der hieß, ich weiß es nicht mehr, an den erinnert sich niemand mehr, der war total blass, als erster rausgeflogen, aber egal, als er frisch drin war, da hatten wir das Gefühl, wir sind jetzt auch ein bisschen dabei, weil wir einen kennen, der den kennt, und fanden das trotzdem irgendwie auch interessant, haben das geguckt, es war auch ein mega Thema und dann war dieses Lied und wir haben es ironisch gebrochen, hahaha, haben es aber immer mitgegrüllt und irgendwann klingelte es an der Tür. Und unsere WG von, ich glaube, 3 Etagen tiefer aus dem ersten Stock, seid ihr wahnsinnig? Ich weiß noch, wie die da standen. Ey, seid ihr wahnsinnig? Ich muss lernen. Und wir so, das Einzige, was uns eingefallen ist, ach, hört man das? Das wussten wir nicht, sorry.
Das ist geil.
Und sie so, ja, okay, wenn ihr es nicht wusstet, ja, okay, aber wäre mega, wenn ihr es jetzt leiser machen würdet. Ja, klar.
Boah, eine großartige Ausrede.
Ja.
Man versteht sein eigenes Wort immer so, albern. Das war jetzt uns gar nicht so klar.
Ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Man hat ja manchmal so Songs, die man, da weiß man einfach, das ist eigentlich der größte Quark hier. Aber man feiert das trotzdem ab. Wir haben bei Till und Obel lange jedes Konzert beendet als Rauschmeister wenn wir von der Bühne gegangen sind, dann lief immer von irgendeine Original-Oberkellner hier, die Zillertaler Oberkellner, die Schürzenfliesenjäger, lief dann immer unser Bernardiner. Und das ging immer, unser Bernardiner, das ist ein Schlawiner. Ja, das hat man eine Zeit lang natürlich dann auch privat gehört und immer volles Rohr mitgebrüllt und natürlich unverständliche Blicke geerntet. Aber es gehörte irgendwie dazu. So ist es nun mal, oder?
Mhm.
Und das war ja wirklich, natürlich. Also Big Brother, wenn ich darüber nachdenke, das war ja wirklich ein Phänomen. Erstens hatten die scheinbar die Leute so gecastet, dass jeder ja immer irgendwie über 1, 2 oder 3 Ecken jemand kannte, der da drin war. Also ganz Deutschland kannte ja irgendwie, irgendjemand, der da drin war. Und das war ja wirklich so, das war das erste Mal, wo dann auch irgendwie meine Eltern und ich und meine Schwester, die sehr weit auseinander liegen, also da liegt noch eine Generation dazwischen, dass man sich gleichzeitig halt da sehr intensiv drüber beschäftigt hat, was halt alles da falsch dran ist, dass das trotzdem super Voyeurismus ist, wo man dann trotzdem guckt und dann, das war wirklich verrückt, wenn man sich das heute überlegt, so Big Brother, würde man heute sagen, ja, langweilig, das ist ja einfach nichts mehr. Aber damals diese erste Staffel, das war ja wirklich ein Medienecho vorneweg und dann waren ja alle auch wirklich fasziniert über Wochen von dieser Sendung, ne? Also unfassbar. Und das hat natürlich jetzt sofort diesen Song auch wieder zurückgebracht. Ja, die dritte Generation. Mann, Mann, Mann.
Wir hören uns das jetzt einfach mal an. Kommt, Kinders. Vielleicht kommt dann so ein bisschen das Gefühl auch zurück. Das Gefühl muss ja auch wieder stimmen. Dritte Generation, leb.
Und auch jetzt, wenn ich es nochmal höre, ich finde es wirklich langweilig. Also ich habe gerade sehr echt gedacht, so krass, hoffentlich ist es bald vorbei. Also
ja.
Wahnsinn,
schön, ne?
Ich weiß gar nicht, es ist das große Ganze, es ist dieses Gefühl, dass man diese Sendung guckt, dass gerade alle drüber reden,
ja.
Das spielt damit rein. Also, dass man das deswegen gut findet und wenn die Zeit vorbei ist und man dieses Format ja auch total langweilig findet und ich finde auch Big Brother ist ein Format, was im Nachhinein bei mir überhaupt keine Nostalgie auslöst. Es gibt ja so Sachen, Folge Schwarzwaldklinik, Gabi Dom am Telefon, und so weiter. Das finde ich alles cool. Aber Big Brother ist so, ja, auch jetzt langweilig. Also auch gar nicht so schwelgerisches. Und ich glaube, das kommt alles zusammen, dass das alles so egal ist.
Ich glaube, ich wollte einfach nur sagen, ich lasse mich lieber mit Looking for Freedom beschallen, als mit die dritte Generation. Definitiv. Ich habe mich gerade entschieden, habe mich gerade umentschieden. Wirklich, ey, dieser Song lädt das, einfach das gewisse Nichts. Das ist einfach Plastik. Mhm. Also,
aber das ist doch eigentlich diese ganze Zeit, also der Song, diese Band, diese Castingshows, die irgendwie da aufkamen, ja. Big Brother, so als dieses Format, was zwar irgendwie sehr stark die mediale Welt geprägt hat, weil wir heute immer noch diese Castingshows haben, es gibt immer noch Big Brother, es gibt immer noch so eine Art von, ja, es gibt halt immer noch irgendwie zeitgenössische Populärmusik, die aber auch wieder verschwindet, weil sie nur so eine Momentaufnahme ist. Und irgendwie dieses ganze Paket war halt wahrscheinlich genau, also war halt so eine Momentaufnahme aus der Zeit, und das hat ja jede Zeit, die dann einfach wieder verschwindet. Und alle sagen, ja, heute wird das halt nicht mehr laufen. Das ist dann wie immer, das ist, glaube ich, alles heute ein bisschen kurzfristiger, wenn dann so ein Squid Game kommt und dann ist der Song auch noch hot und so weiter. Aber ja, ich fand genau, das ist nichts Nostalgisches. Da denkt man nicht dran zurück und sagt, ach, war das cool, sondern eher so, naja, irgendwie egal, alles zusammen, ja.
Total.
Also Lisa, du machst ja viel Fernsehen, ne? Also das muss man ja wirklich sagen, Gott sei Dank machst du viel Fernsehen, weil ist ja egal, ob man dich jetzt in einer Quiz-Show sieht, wo da immer wieder durchblickt, wie unfassbar groß dein Allgemeinwissen ist, oder dass ich dich sehe bei den Mitternachtsspitzen, bei der Ladies Night oder bei der Spätschicht, also wenn es um politische Satire geht, oder in Comedy-Sendungen wie Quatsch Comedy Club oder Comedy rettet die Welt oder Deutschlands beste Comedians. Aber Big Brother, sowas ist doch, also da müssen wir keine Angst haben, dass wir dich in solchen Formaten sehen, oder?
Nee, wirklich nicht. Also so schlecht kann es gar nicht laufen.
Ja, danke.
Ja, weil mich das auch nicht interessiert. Also ich finde, man muss ja schon irgendwie, also zwischendurch macht man vielleicht auch mal einen Auftritt, bei dem man denkt, naja, es zahlt die Miete. Aber das, weiß ich nicht, das
also,
finde ich
also
auch selber zum
du
Gucken
sagst damit,
nicht spannend.
Wenn wir dich irgendwann mal, man macht den Fernseher an und sagt, ach, guck mal, Lisa Feller ist bei Big Brother. Dann sollten wir tatsächlich in dem Moment auch irgendwie Ärzte und sowas einschalten und sagen, da ist was an, da ist irgendwas schiefgelaufen, ihr geht es nicht so gut. Irgendwas hat sie gemacht, irgendwie lang durchzechte Nacht oder sonst irgendwas.
Ja,
und da sollte man jetzt einschreiten.
Guck, wer mich erpresst.
Da hat die künstliche Intelligenz einen Doppelgänger hingeschickt. Das kann nicht sein.
Das war auch mein erster Gedanke. Aber ich kann auch solche Formate nicht. Deswegen, weil ich finde, da muss man so krawallig sein, damit es Spaß macht. Wenn man manchmal so Sendungen guckt, so hier zum Beispiel Promi Big Brother, mein Gott, welches R rollt man, welches nicht? Promi Big Brother. So, da war mal Liz Buffo, mit der war ich zusammen bei Schloss Einstein, die war früher bei Lindenstraße. Und ich schätze sie sehr. Ist eine ganz zauberhafte, liebe, nette, warmherzige Frau. Und irgendwie hat die wahrscheinlich auch gedacht, oh, ich mach da mal mit, macht doch Spaß. Und du hast so richtig gemerkt, ja, die ist einfach zu nett. Die ist so, man mag die, aber wenn ich so ein Format gucke, dann will ich, dass die sich total assi bekriegen.
Ja, natürlich. Klar, davon lebt das ja. Also.
Ja, klar. Und deswegen dachte ich, nee, ich würde ja auch nur da sitzen. Hey Leute, ist doch alles nicht so schlimm. Wupp, ja. Wer fliegt als erstes raus? Gähn, weißt du?
Ja, das ist das Roxette-Problem dann, ne? Das ist genau das Roxette-Problem.
Ja, genau.
War ein bisschen zu nett. Das
genau.
Will ja das will ja keiner sehen, weil das willst du halt gerne zu Hause beim Kaffee haben, wo man so gemeinsam
total
quatscht, aber ja nicht, wenn du ins Fernsehen guckst und sagst, guck mal, sind die alle nett zueinander. Die leben einfach wie normale Leute. Also das heißt ja bei Downton Abbey. Da guckst du halt Leuten beim Leben zu, und bei Big Brother willst du schon, dass die Leute irgendwie dem Wahnsinn verfallen.
Ja, ist halt auf Krawall gebürstet, muss man ganz klar sagen.
Aber ich hatte gerade noch eine Idee, weil du sagst, da ist mein Doppelgänger. Es gibt ja so Promi-Doppelgängerinnen und Doppelgänger, und das fände ich ein tolles Format. also so ein Big Brother Format, aber nur mit Doppelgängern, weil das hat dann nochmal so eine abstruse Ebene, weil dann die Leute sich das ja angucken denken, keifen sich ja auch an und dann projizierst du das auf einmal vielleicht schon auf diesen Promi, obwohl der das ja gar nicht ist. Das hat ja, das würde ich mir auch sehr gerne angucken.
Und dann aber synchronisiert von guten Parodisten,
ja,
von Max Giermann. Oder dass man da nochmal, naja, egal.
Das ist die Meta-Ebene. Sag mal, der Meta-Ebene, sehr gut.
Wir kommen zum Endspurt, liebe Lisa, und
ja.
Ich weiß, was jetzt kommt, aber ich lasse es praktisch dich sagen.
Okay.
Ich war aber auch total verblüfft, weil irgendwie hat es das wirklich bunte Kaleidoskop wirklich, ja, schon komplett gemacht, fand ich. Aber sag selber.
Ja, ich habe mir dann so überlegt, was denn in den letzten Jahren irgendwie nochmal ein Lied war, was jetzt irgendwie hervorsticht. Und mir ist schon aufgefallen, dass es eher Lieder sind, die ich mit meinen Kindern verbinde. Also jetzt sind die halt 11 und 15, 12 und 16, mein Gott. Und das war eine Zeit, in der habe ich halt hauptsächlich Feuerwehrmann Sam, die Titelmelodie, die kann ich sehr gut auswendig. Die finde ich übrigens auch, wenn es sie als Song gäbe, hätte ich die genommen.
Stopp, Mama. Wie geht das nochmal?
Alarm, es kommt ein Notruf.
Feuerwehrmann Sam ist
unser
Schwein.
Mann. Ja.
Ach so. Ich habe immer gesungen, wenn die Kinder nicht dabei waren, Alarm, es kommt die Notdurft rein. Feuerwehrmann Sam, das alte Schwein.
Aber das ist auch so eine Kinderversion von Happy Birthday to You, Marmelade im Schuh.
Im Schuh,
ne? Das ist auch sowas
in der Hose.
Ja, natürlich. Ja.
Aber bei uns gab es gestern auch einen 18. Geburtstag und dann habe ich so meine Tochter in den Arm genommen und habe gesagt, jetzt bist du 18 und ich weiß noch, wie ich immer jeden Abend um 7 Uhr, als du klein warst, mit dir hier gesessen habe und dann haben wir Yakari geguckt und dann haben wir erstmal zusammen das Yakari-Titellied gesungen. Ich weiß also genau, wovon
Yakari,
du...
Yakari, Yakari,
der Junge und sein bester Freund, kleiner Donner sind zu allem bereit. Yakari.
Ari.
Oh, kleiner Donner! Also wir beide, ich kann das so gut nachvollziehen, hat so einen Soundtrack mit den Kids, auf jeden Fall.
Und was ich bei Feuerwehrmann Sam so geil finde, ist, wie viel hast du mal gelernt? Du hast natürlich genau hingehört, wenn der so anfängt, da so richtig Emotionen reinzulegen. Ich finde, der singt so, Feuerwehrmann Sam ist, und dann kommt nämlich, denn er löscht jeden Brand, Feuerwehrmann Sam. Also ich kann mir so richtig vorstellen, wie der so im Studio so das Mikro nimmt und schräg hält, so Aerosmith-mäßig. Ja. Ja. Das habe ich immer so abgefeiert, denn er löscht jeden Brand. Und das Publikum, genau, Feuerwehrmann Sam.
Und dann ist die Sendung ja so harmlos, dass du wirklich denkst, ey, ich gucke gerade, was für Grenzdebile.
Ja, aber die ist total geil. Ich finde, man merkt der Sendung an, dass sie nicht aus Amerika, sondern aus England kommt. Sie hat einen gewissen Humor und sie war ja gedacht als Schulungsserie, wirklich um Kindern zu zeigen, wie läuft das in der Feuerwehr so.
Ja.
Und deswegen ist es sogar so, dass man da rausgeht und denkt, naja, wenigstens haben die Kinder noch was gelernt.
Ja, ich hab's die Kinder auch immer gerne gucken lassen, auch wenn dieses Simple manchmal für mich schwer auszuhalten war.
Also bei Feuerwehrmann Sam, ich finde, ich hab ein bisschen Angst vor dem. Ich finde, der sieht so spooky und creepy aus, diese Figur, dass ich immer denke, was wirklich, ich finde das so wirklich verstörend, diese Leute da zu sehen in dieser Sendung, wie das animiert ist. Ich finde das, also ich denke dann, also unsere Tochter guckt das gar nicht so viel, deswegen bin ich davon verschont geblieben, weil ich immer denke, so, das ist zu eigenwillig. Und die
warte
hat,
ab, dein
also,
Sohn wird das gucken.
Ja, möglicherweise, aber ich kann ihm ja auch einfach sagen, der Fernseher ist kaputt. Nein, Quatsch, wir haben keinen mehr. Und unsere
Onkel
Tochter
Tilda
hat aber gerade irgendwie so eine Sendung entdeckt, die ist eigentlich, also die ist 4,5 und die hat dann irgendwie so 2, 3 Folgen von so einer Sendung geguckt, die eigentlich so für Kleinkinder ist. Und das ist wirklich sowas, wo sie davor saß und ich war so in der Küche und dann lief das so und ich merkte, wie ich so immer lethargischer und träger wurde und mich fragte, woran es liegt und hörte dann aus dem Hintergrund einfach diese singsangigen Stimmen, die so erzählerisch waren und immer so ein leichtes, süffisantes Gedudel, wie so Fahrstuhlmusik. Und ich habe gesagt, das war wirklich wie so, um so Kinder davor zu setzen und die zu hypnotisieren, dass sie sich, dass sie nichts mehr machen. Also unsere Tochter war wie wirklich so, als hätte man die so mit Schlaftabletten vollgestopft. Saß die davor, weil das so wie richtig die ganze Zeit nur so wabern war. Und dann habe ich gesagt, nee, das wird nicht mehr geguckt. Das ist wirklich, das ist Gehirnwäsche, was da lief. Das, also ich kann das auch nachvollziehen, weil ich auch gesagt habe, das ist irgendwie zu dumm. So, das hat mich selbst, also das macht dich dumm, während du zuhörst.
Gehirnwäsche ist aber das Stichwort, weil Gehirnwäsche findet im Kopf statt. Und da gehen wir wieder zurück zu Lisa. Wir haben jetzt, wir haben ja in die Parade gefahren.
Alles gut, alles gut. Also ich habe noch aufgeschrieben, Bilder im Kopf von Sido. Ja. Weil das ein Lied ist, was meine Kinder total abgefeiert haben. Warum auch immer, vielleicht weil, naja, es ist schon auch irgendwie, es hat einen guten Beat, muss man sagen, wenn man das heutzutage noch sagt, oder klingt das schon alt? Es groovt ganz gut.
Ja, also, das ist peppig.
Es ist peppig, es ist flott, genau. Und was ich einfach immer so niedlich fand, diese Textzeile, als wir gechillt haben im Loft, hat mein Sohn, weil er natürlich auch noch nah dran war, hat er immer gesungen, als wir gestillt haben im Loft. Und das fand ich so niedlich, wenn er, als wir gestillt haben im Loft. Wo ich immer so dachte, genau, als Sido mit seinen Jungs die Brust rausgeholt hat.
Ja, genau.
Aber auch gleichzeitig, dass mein Sohn dann einmal dieses Video gesehen hat und am Ende siehst du halt, wie die Kamera weggeht von ihm mit so einer Blutlache um Kopf, ne? Und das fand er so schlimm, dass der danach gesagt hat, ich kann dieses Lied nicht mehr hören, weil ich immer an dieses Bild denke. Und das fand ich auch so interessant, ne? Dass sowas dann einfach, du hörst Musik, aber Bilder im Kopf eben. Also genau das, was der natürlich auch irgendwie da singt. Aber wir haben es alle sehr, sehr lange immer gesungen, bis dann plötzlich das Bild dazu kam. Ja.
Max, du bist ja bei uns mehr so der Abteilung Deutschrap. Sido, Bilder im Kopf. Komm, bevor wir hier rausgehen und das Lied uns anhören und uns verabschieden. Sido, was für dich?
Ich würde sagen, ich finde die alten Sachen gut. Also die Zeit, bevor er halt in den, das ist ja ein klassischer Popsong, das ist ja für, das ist ja kein
Arschfick-Song und sowas.
Das jetzt vielleicht nicht, das ist mir jetzt so ein bisschen stumpf, aber so die ganzen Sachen, die mit Agro Berlin gemacht haben und so und mein Blog und sowas, das finde ich dann schon irgendwie ganz cool, weil das natürlich auch so im Zeichen von Agro Berlin sich so gegen, also sich durchgesetzt haben ohne Label, sondern aus dieser eigenen Community heraus sowas sehr Erfolgreiches gebaut haben. Das ist schon ganz cool. Und das ist wirklich dann mal so Street gewesen, vielleicht in Deutschland, so der erste Gangster-Rap. Und Sido ist natürlich heute ein kompletter Pop-Artist. So, der ist halt, der macht ja keinen. Und das finde ich auch interessant. Also der ist ähnlich für mich interessant, wo er heute sich bewegt, wie eine Michaela Schaffrath. So, dass die kommen. Also weißt du so, wo ich das faszinierend finde und so beeindruckend und so toll finde, dass, also ich könnte jetzt ein ganz schlechtes Wortspiel machen, noch über das Lied, was Lisa gerade erwähnt hat, aber das lassen wir. Also die eine als Pornodarstellerin, heute auf Theaterbühnen und gefeiert und irgendwie hat eine sinnvolle Karriere noch hingekriegt, was ich faszinierend finde, dass das möglich ist. Genauso wie ein Sido, der halt irgendwie so wirklich aus dem Block kommt und wo jetzt vielleicht nicht die Vorzeichen darauf standen, was zu machen, aber auch nicht in dieser Rap-Welt so aufgegangen ist. Also ich bin immer noch Gangster-Rapper und dann irgendwie so abdriften wie so ein Bushido und nachher irgendwie so ein Minivan in Dubai kaufen, sondern halt sich wirklich zu einem Pop-Artist, der irgendwie, also wenn der nächste Woche im Fernsehgarten auftritt, dann sagt halt die ganze Welt, super, der Sido ist, da ist ein netter Typ. Das finde ich fantastische Karrieren und ja, der Song ist, also der ist super. Das ist, wie gesagt, guter Pop-Song, würde ich nie als Hip-Hop irgendwie sehen, aber der Song kann was, der hat zu Recht, glaube ich, wahrscheinlich sein erfolgreichster oder irgendwie populärster Song, so, ne? Der Song ist wahrscheinlich das, was für die Toten Hosen hier an Tagen wie diesen ist.
Ich glaube einfach, bevor wir der Lisa aus, sozusagen, austragen aus dieser Sendung auf Händen.
Ja.
Ich glaube, Sido ist einfach zu groß, oder als Künstler ist er einfach zu gut, um in irgendeiner Ecke stehen zu bleiben. Das ja. Punkt. Ne? Und deswegen machen solche Leute über ihre gesamte Karriere hinweg so interessante Sachen. Ich mag den Song auch sehr gerne, finde ich auch tierisch gut. Was ich heute richtig gut fand, war, Max, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, wir brauchen mehr Frauen in der Sendung. Lisa, Musik, wir haben es gerade gesagt, ist immer noch Trumpf für dich, glaube ich, trotzdem, oder? Auch wenn es nachlässt, oder?
Also ich stelle fest, dass es nicht mehr so krass mich bewegt wie früher, ne? Also mir ist heute egal, ob das Lied, das ich gut finde, auf Platz 1 ist oder vor irgendwem
ein
vor
Madonna,
oder so.
Ein vor Madonna.
Also auf 1 und Madonna 2, genau, oh Mann. Also sowas, aber natürlich macht Musik sofort was mit einem. Das geht am Stammhirn vorbei ins Rückenmark. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Oder es geht direkt ins Stammhirn, whatever. Und ich finde auch, Musik rettet so viel. Stimmungen, irgendwelche, es unterstützt. Und Musik ist, also ohne Musik wäre das Leben sehr, sehr karg.
Und nur mal so zum Abschluss, also irgendwo muss Musik ja eine Rolle bei dir im Leben spielen oder hat sie und wird deswegen nie verschwinden. Wenn man sich aktuell die Tickets zu deiner Tour anguckt, da trägst du ein T-Shirt. Ich weiß nicht, weißt du es noch, was auf deinem T-Shirt steht?
Natürlich, ich trage ein AC/DC-T-Shirt und das habe ich auch schon mal gesagt, das ist wirklich für Till quasi, weil das ist so meine Hommage, weil alles das, was Till über AC/DC sagen könnte, das werde ich mein Lebtag nicht mehr lernen und das ist auch Quatsch zu sagen, ich trage das, weil damals 1970 und so weiter, sondern ich hatte diese Wahl und dachte so, boah, ich verbinde das so sehr, diese ganze Zeit, ne, AC/DC und so immer, wenn ich Till so, wenn ich weiß, wie er eingerichtet ist, wie er redet, wie er spricht, dass ich dachte, es ist, natürlich könnte man mir jetzt sagen, naja, es ist aber irgendwie ein bisschen anmaßend, dass du dieses T-Shirt trägst. Auf der anderen Seite denke ich, nee, weil irgendwie passt das schon, weil Till ja auch bei dem Programm sehr, 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 sehr viel dabei ist und dadurch das so ein bisschen sichtbar wird, auch wenn das jetzt, ich weiß das, aber das reicht ja auch.
Ja, Leute, guck mal, ohne zu wissen, finde ich das super.
Ich bin berührt.
Das ist schön. Ich hätte jetzt gar nicht damit gerechnet, dass die Verbindung da ist. Aber guck mal, haben wir den Abschluss gefunden. Ihr hört euch Lisas Podcast alle an. Ihr geht alle zu Lisas Tour.
Naschkatzen ist ein Podcast von Lisa und mit Patricia Kein. Und der andere ist natürlich Frau
Feller und Frau Janke.
Ganz genau. Das könnt ihr natürlich überall hören, wo es gute Podcasts gibt, wie man so schön sagt. Lisa ist auf Tour oder du bist auf Tour, liebste Lisa, mit Dirty Talk. Ein tolles Programm. Du bist nächste Woche, glaube ich, in Bochum am 11. in Borkum.
In Borken, Höxter, Issum, Herborn,
da hab ich mich,
Enningerloh.
Da kommt der Max.
Da habe ich mich jetzt versprochen. Du bist im Borken in Fennohof. Du bist überall zu sehen. Leute, kauft euch Tickets. Diese Frau hat nicht nur einen exzellenten Musikgeschmack, sondern auch einen wahnsinnig guten Humor. Und du bist einfach, ich darf das sagen, weil wir kennen uns jetzt wirklich so lange.
Ja.
Du bist mir so ans Herz gewachsen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du heute dabei warst. Ich weiß nicht, Max muss dasselbe sagen, sonst.
Von meiner Seite, also war so okay, eine 3. Nein, es war super. Ich habe mich sehr gefreut. Ja. Ich fand deine Musikauswahl großartig, weil du hast ein paar Songs, die ich noch auf meiner Liste hatte, heute gespielt. Also brauchte ich mir nicht die Blöße geben, sondern das hast du getan. Das freut mich auf der einen Seite, weil das sind auch ganz viele von meinen Guilty Pleasures dabei gewesen. Und ja, und das Bad Religion.
Und dafür muss man ja auch cool sein.
Genau, richtig. Dafür muss man auch cool sein. Großartig, es hat mich sehr gefreut. Lisa, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Sehr gerne. Ja. Bis bald,
also,
ihr
Lisa,
Lieben.
Wir verabschieden dich mit Bilder im Kopf. Ihr schreibt uns an hallo@musikisttrumpf.com. Wir feiern sie ab, die großartige Lisa Feller mit Bilder im Kopf von Sido. Tschüss, Lisa, tschüss, Max.
Tschüss. Tschüss.